Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Heute wollen wir uns mal dem Thema Radpflege widmen. Und wer da denkt, ja, da geht es jetzt darum, sein Fahrrad zu waschen oder regelmäßig zu ölen.
Hat
ja,
recht.
Das ist auch Teil davon. Ja, Christian. Das ist sicherlich ein Teil davon, aber es geht auch einfach darum, ja, wie fährt man mit seinem Rad, wie lagert man es am besten, wie reinigt, wie pflegt man es, damit man einfach lange Freude daran hat. Denn sind wir mal ehrlich, Rennräder kosten einfach Geld. Manche mehr, manche weniger, aber einen vierstelligen Betrag legt man dann doch dafür hin. Und wenn man dann mal so die ganzen Verschleißteile und ja, Inspektionen und Ersatz- und Pflegeprodukte zusammenrechnet, da geht im Laufe von so einem Rennradleben doch ganz schön viel Geld über den Ladentisch. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier heute doch, glaube ich, mit, ich würde jetzt mal runden, aber sagen wahrscheinlich geballten 50 Jahren Rennraderfahrung zusammensitzen. Ich kann ungefähr 15 dazu beisteuern, aber mein Kollege Christian, der fährt sogar schon ein bisschen länger als ich.
Ja, ich glaube 20, ne? 22, 2001.
Okay.
Kann ich.
Jens, unser Werkstattchef, wie viel Jahre hast du auf dem Fahrrad zumindest?
Bei mir ist ja mehr das Mountainbike im Gebrauch, aber das sind auch schon
doppelt.
Locker 20 Jahre auch locker.
Ja. Da haben wir doch die 50, wenn ich richtig.
Ich kann überlegen, welches Jahr ist.
Ja. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Jens, vor allem du natürlich als unser Werkstattchef, du weißt natürlich, kennst alle Tricks und Kniffe und deswegen zapfen wir jetzt heute einfach mal dein Wissen an, wie man sein Rad möglichst lange in Schuss hält.
Putzmittel und Hausmittel habe ich parat, genau.
Ja, perfekt. Putzen ist, finde ich, schon das Stichwort, wäre eigentlich auch so der erste Punkt, oder? Nur ein sauberes Rad fährt verschleißärmer und hält länger durch, oder?
Ja, ich habe immer gelernt, nur ein sauberes Rad ist auch ein sicheres Rad, weil
stimmt.
Auch da tritt natürlich vieles zutage. Ich meine, das ist dann, was wir mal gesagt haben, die Schwierigkeit, oder ich habe ja letztens den Rennradfahren im Regen-Podcast, wo es darum ging, okay, wenn ich im Regen fahre, heißt danach Rad putzen. Und das ist halt einer der wesentlichen Aspekte, dass du ja generell eigentlich nach jeder Ausfahrt mal kurz dir dein Rad angucken solltest. Und bei einer Regenfahrt ist es halt dann unumgänglich, dass man dann auch ein bisschen tätig wird und nicht nur einmal kurz mit einem feuchten Lappen irgendwie drüber fährt, sondern da geht es dann schon eher ans Eingemachte.
Also nach dem Regen Fahrradputzen, Jens, da wirst du wahrscheinlich jetzt sofort nicken. Jetzt könnte man okay, er nickt. jetzt könnte man ja auch sagen, ey, wenn ich es so richtig maximieren will oder ja, die Langlebigkeit meines Rades maximieren will, mache ich es nach jeder Fahrt sauber. Ist das too much?
Eventuell too much, es kommt drauf an, halt, wie ausgiebig ist die Fahrt, wie verschmutzt ist es danach, wo fährt man rum, fährt man im Staub und Dreck. Wie gesagt, aber die Langlebigkeit und Sauberkeit, das ist schon, das spielt zusammen.
Ich meine, man kann ja mal kurz darauf eingehen, was passiert denn, wenn man es nicht putzt? Also wo wirkt sich das denn aus? Also ich meine, klar, die Kette, wenn die dreckig ist, die reibt mehr, die schmirgelt dann mehr und mehr die Kassette hinten ab und die Ritzel vorne. Früher Felgenbremsbeläge war ja auch so ein Thema. Wenn da irgendwie ein Steinchen drin war und du bremst dann jedes Mal schön das Ding in die Alufelge rein, dann hast du so schönen Striemen drin. Das ist auf Dauer auch nicht gut.
Carbonfelge, ja.
Ja. Ja gut, mit Carbonfelgen ist nochmal schöner, aber auch bei Scheibenbremsen ist es ja auch so ein Ding. Ich meine, die klingen halt auch einfach nicht gut, wenn die zu nass und zu dreckig sind. Aber was gibt es denn da sonst noch aus deiner Erfahrung? Was?
Genau, wie gesagt, der Antrieb, du hast es ja schon genannt, halt, wenn das Öl zieht halt den Dreck an. Das ist nun mal so, das kennt ja jeder nach einer längeren Ausfahrt, dass dann die Kette schön schwarz ist halt. Und wenn man da halt länger mit unterwegs ist, das schmirgelt, das verschleißt halt und das ist halt wirklich keine gute Sache für den Antrieb. Und da einfach mal kurz den Putzlappen, also ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen vielleicht einer großen Pflege und einer kleinen Pflege. Ja. Also nach so einer Ausfahrt da mal kurz die Kette halt reinigen, den Antrieb checken. Das sollte eigentlich drin sein, ja.
Ja, ich finde, das ist so eine von den Routinensachen, die man nach einer Ausfahrt machen kann. Genau. der klassische leicht ölige Lappen, wo man dann einmal oder ein bisschen altes Touren, dann ein bisschen Kettenreiniger rein und dann einmal die Kette irgendwie 2-3 Mal einfach mal durchziehen. Das dauert irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden, eine Minute. Das ist echt schnell gemacht. Ja. Da muss man auch nicht jedes Mal die Kette wieder neu ölen, sondern das ist einfach nur ein bisschen den Dreck außen, ein bisschen abwischen. Das ist schon relativ viel gemacht.
Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, den viele, ja, sowohl Neulinge als auch, glaube ich, viele Erfahrene falsch oder da falsch herangehen, die immer denken, ja, die Kette muss halt so richtig ölig sein, damit die halt geschmeidig läuft. Das stimmt ja aber gar nicht. Also man will ja die Außenseite der Kette eigentlich möglichst sauber und trocken haben, damit dort eben weniger Schmutz haften kann. Das Öl soll ja quasi eher in der Kette sein, also zwischen den Gliedern, in den Gelenken. Also da immer jetzt nochmal wieder ein Liter Öl drauf und noch ein Liter und noch ein Liter, macht es ja eher schlimmer.
Verteilt sich dann halt mit Sicherheit auf das restliche Rad, im blödesten Fall auf die Bremsscheiben oder auf die Reifen. Also.
Mhm. Ja, ich erinnere mich da an meine Anfänge, da hatte ich auch so ein schönes Öl, so ein Spray mittlerweile oder so ein Kettenölspray, was dann mit so einem Lappen dann aufgetragen ist. Es ist halt überall gelandet, halt nur nicht da, wo es hin soll. Und natürlich dann alles erstmal komplett eingeölt. Deswegen sind da diese Tropfflaschen fürs Kettenöl meiner Meinung nach einfach die bessere Wahl. Und da reicht ja ein Tropfen pro Röllchen und das ist das war's. Also man muss nicht die komplette Kette einmal einsprühen und am besten noch die Ritzel dazu, sondern echt nur das Tröpfchen Öl auf das Röllchen und dann ist die Kette geölt und das ist schon. Und dass dann noch ein bisschen Zeit hat einzuziehen, also am besten macht man das dann, keine Ahnung, abends, bevor man das Rad aufhängt, dann kann es ein bisschen einziehen und dann, also nicht direkt vor der Fahrt die Kette ölen, sondern eher am Abend vorher.
Ja. So mache ich es auch, genau. Und dann vor der Fahrt halt kurz mit dem Lappen das überschüssige Öl halt.
Genau.
Ja. Steht tatsächlich auch bei einigen Ölen drauf, dass man das wirklich 3-4 Stunden vor der Fahrt auftragen soll, weil dort ja auch Lösemittel drin sind, die dann noch erst verdampfen müssen und dann zieht man das wirklich in dem Moment, wo man losfährt, einmal kurz durch einen sauberen Lappen und dann ist zumindest außen die Kette einigermaßen ölfrei und nicht so schmutzanfällig und läuft aber trotzdem ja, sehr geschmeidig. Aber wenn wir so um das Thema Antrieb putzen, wenn es darum geht, also ich handhabe es eigentlich immer so, wenn ich jetzt 3-4 Wochen gefahren bin und da war jetzt keine Regenfahrt dazwischen, dass ich dann trotzdem mal eine richtige Antriebsreinigung mache. Also dann wirklich auch mal, ich fahre zum Beispiel Kette mit Kettenschloss, wo ich die Kette dann auch mal runternehme und dann wirklich mal besser an die Kettenblätter und an die Kassette, an die Schaltröhrchen rankomme. Mhm. Würdest du sagen, Jens, das ist sinnvoll oder ja, so kann man das so nach Augenmaß machen? Oh, jetzt werden die Kettenblätter langsam so ein bisschen schwarz oder auch die Ritzel, ist das eigentlich so das Zeichen, jetzt sollte man wirklich mal den Pinsel und den Kettenreiniger in die Hand nehmen und da mal eine größere
Pflege machen? Definitiv, ja. Wie gesagt, dann gern mal an den Schaltröllchen schauen. Wie gesagt, der Dreck sammelt sich da auch, das wird dann so ein richtiger fettiger Bums teilweise. Also da lohnt sich schon mal halt beizugehen und genauer hinzuschauen.
Ja, ich finde gerade so Kassette ist so, das ist dann nur ein bisschen aufwendiger. Dann muss man halt das Hinterrad ausbauen. Ich meine, man muss nicht immer zwangsweise das Ritzelpaket runter machen. Das ist natürlich dann die gründlichste Methode. Wenn das einmal demontiert ist, wenn man es einmal dabei ist, jetzt auch nicht der Rieseneck, wenn du das passende Werkzeug hast und das dann wieder zusammenstöpselst. Aber es ist halt, ja, ab und zu ist es halt einfach nötig. Und irgendwie finde ich, so eine komplett schwarze Kassette sieht halt auch einfach doof aus. Also
zu legen und das schön einzeln reinigen ist halt die professionelle Variante. Man kann aber auch mit einem guten Kettenreiniger und einer Bürste kommt man eigentlich auch gut rein in die Zwischenräume. Das sollte eigentlich auch jeder Einsteiger hinbekommen.
Und wo wir ja bei der Kette sind, auch so dieses, ich weiß, das ist seit Jahren eigentlich immer so ein umstrittenes Thema, Kettenreiniger, muss man eine Kette wirklich reinigen? Oder da geistert ja immer dieses, oh, du machst dir die innere Schmierung quasi kaputt mit einem Kettenreiniger, lass es besser. Oder gibt es ja auch so Philosophien, die einen sagen, ich reinige da gar nichts, also weil damit die innere Schmierung, also diese zwischen den Röllchen nicht verloren geht, weil die man, wenn man zumindest deutlich schwieriger wieder nachölen kann. Also da muss echt dieses Öl da reinkriechen. Das ist ja auch so eine Philosophiefrage so ein bisschen. Wobei ich ehrlich gesagt eher bei der Variante bin, die Kette durch einen Kettenreiniger durchzuziehen. Ich muss die jetzt nicht in den Bad mit Kettenreiniger legen, dass es wirklich einmal komplett befreit ist, sondern wenn du die außen reinigst und dann neu ölst, dann tust du eigentlich der inneren Schmierung keinen Abbruch.
Meine Erfahrung eigentlich, ja. Also ich trage da auch immer großzügig Kettenreiniger auf. Ich glaube, da hätte auch schon einiges rausspülen müssen und ich habe jetzt nicht erlebt, dass die Ketten da irgendwie innen dann trocken laufen, wenn man halt dann auch wieder Öl drauf gibt und das entsprechend einziehen lässt.
Wie sind eure Erfahrungen mit Trockenschmierstoff? Ist auch so ein, hält die Kette sauberer angeblich?
Ja, also merke ich schon tatsächlich. Also ich habe tatsächlich zwei Öle im Keller. Einmal trocken, einmal nass. Und ich merke das schon, wenn ich jetzt so das Nassöl drauf mache, weil ich schon so vermute, es könnte heute vielleicht regnen oder es steht noch ein bisschen Wasser auf der Straße. Die Kette ist danach halt schwarz. Mhm. Und beim Trockenschmierstoff habe ich das Gefühl, kannst du schon, keine Ahnung, 3, 4, 5 Fahrten machen, bis das mal so anfängt, ein bisschen dunkler zu werden, die Kette. Aber du hast halt den Nachteil, wenn du da einmal irgendwo richtig durch den Regen fährst, ist das halt sofort weggespült. Also das ist halt überhaupt nicht.
Ja, das muss dann einfach deutlich häufiger auftragen. Muss man im Hinterkopf haben, damit man die Kette nicht halt komplett trocken fährt, was ja dann auch den Verschleiß erhöht.
Ja. Kommen wir mal zu anderen Parts am Rennrad, die man noch putzen sollte. Also Bremsen sehe ich auch noch als einen Fakt. Also wir hatten ja schon die Felgenbremse genannt, wo dann auch mal ein Steinchen in den Bremsbelägen klemmt. Sollte man natürlich auch die Felge entsprechend sauber machen. Ich finde bei dem Punkt die Felgenbremse sogar angenehmer als die Scheibenbremse, weil du musst einfach nur das Laufrad rausnehmen und kommst dann sehr gut an die Beläge ran und kannst alle Parts, die da aufeinander reiben und die letztlich die Bremswirkung erzeugen, sehr gut reinigen. Bei der Disc ist es immer so, du musst das Laufrad rausnehmen, dann musst du den Splint von der Schraube entfernen, die Schraube rausdrehen, dann die Bremsbeläge entnehmen, dann die Kolben inspizieren, die vielleicht sauber machen, zurückdrücken. Also das ist alles kein Hexenwerk, aber alles ein bisschen fummeliger. Stimmt ihr mir dazu?
Deutlich umfangreicher, die Scheibenbremse. Das stimmt, ja. Viel kleinteiliger und...
Ja, aber ich finde es halt gerade bei der Scheibenbremse viel, viel wichtiger, dagegen gelegentlich mal drauf zu gucken, weil bei der Felgenbremse siehst du auf den ersten Blick aus dem Sattel schon, wie der Belagstand ist, ob du noch Luft hast bis zu der Verschleißkontrolle. Bei Scheibenbremsen merkst du es ja erstmal gar nicht. Und wenn jetzt dann, ich meine, wir alle haben schon Scheibenbremsbeläge gesehen, wo eigentlich mehr mit der Trägerplatte gebremst worden ist, weil der Belag schon komplett runter ist und irgendwie, ja, es hat ein komisches bisschen gequietscht, aber ich habe mir nichts bei gedacht, du quietscht ja sonst immer. Und du siehst es halt einfach auf den ersten Blick gar nicht. Und klar merkt man es irgendwann, aber dafür brauchst du auch ein bisschen Erfahrung. Also wenn du das nie dann nicht täglich dich mit beschäftigst, ist halt die Gefahr echt groß, dass du die Beläge halt komplett runterbremst und dann mit der Trägerplatte die auf die Scheibe, was natürlich dann auch den Verschleiß erhöht. Deswegen also die Scheibenbremse einfach mal öfter und je nach Belag geht das halt auch echt schnell. Also diese Scheibenbremsbeläge, die halten jetzt auch nicht unbedingt ewig. Also das ist schon ein regelmäßiger Blick einfach auch wert, wie da der Stand ist.
Gerade wenn man so organische Beläge fährt und dann längere Bergetappen wahrscheinlich, die sind dann echt ziemlich schnell runtergebremst, das Richtige.
Ja, bei den metallischen sind da Metallbeläge eigentlich im Rennradbereich auch sehr selten eingesetzt werden, einfach weil die viel lauter sind. Die sind zwar haltbarer, aber halt einfach, das sind der Metall auf der Bremsscheibe, da ist das Quietschen schon deutlich größeres Problem.
Fahre ich auch tatsächlich eher am Gravelbike, wo dann doch mal irgendwie ja Dreck und Sand und Wasser zum Einsatz kommt, wo es einfach ein bisschen länger halten soll. Ist das sinnvoll, Jens, oder ist das...
Die Beläge anzupassen an den Gebrauch ist sinnvoll. Also habe ich früher, wo ich aktiv auch noch Rennen gefahren bin, auch dann sogar bei schlechterem Wetter dann einen anderen Belag wie bei einem trockenen.
Also könnte man auch fast auch sagen, beim Rennrad vielleicht für den Winter eher die metallischen Belege und für den Sommer die organischen?
Ich sag die... Warte, wie rum jetzt?
Also im Sommer die organischen, die quasi schneller verschleißen, aber wo ja tendenziell weniger im Regen und im Siff gefahren wird. Und für den Winter dann eher die metallischen Belege, die zwar vielleicht ein bisschen lauter sind, dafür aber einfach länger länger halten, weil im Winter
ich einfach mehr... Ich hätte es sogar fast andersrum gemacht, weil ich hätte gedacht, im Sommer fährt man ja länger und hat längere Ausfahrten und...
Okay.
Mhm. Ja. Ich fahre eigentlich überall die organischen, also...
Okay.
Ja.
Weil die kürzeren Fahrten im Winter mit dem Gravelbike, da wird die Bremse jetzt auch nicht so beansprucht wie jetzt. Da fahre ich ja jetzt nicht 20 Kilometer irgendwelche Pässe runter, sondern da mal im Wald irgendwie einmal kurz anzubremsen, das, selbst wenn es dann ein bisschen dreckiger, ein bisschen matschiger ist, das können die dann schon ab. Also meiner Erfahrung nach, natürlich. Bevor ich dann mit zwei verschiedenen Bremsbelägen rumhantiere und dann noch von Sommerbremsbelägen auf Winterbremsbeläge umrüste. Also das kriege ich ja beim Auto schon fast.
Ja. Schon sehr nötig, ja.
Nee, und was die Felgenbremsbeläge angeht, ich finde, da lohnt es ja auch ab und zu mal, die Beläge dann rauszumachen, sich die Beläge mal innen anzugucken, weil da hängt noch manchmal ein Metallspänchen irgendwie drin oder ein Steinchen. Und da mit einem kleinen, feinen Schraubenzieher mal zu gucken, dass du da ein bisschen die aufräumst, sozusagen, ist auch schnell gemacht und erhöht auf jeden Fall die Haltbarkeit vom Laufrad, weil wenn man sich das irgendwie, die Bremsflanke irgendwie beschädigt oder runterbremst, das geht dann schon ins Geld.
Was wäre so dein Tipp, Jens? Woran erkennt man, wann muss man Bremsbeläge tauschen? Wann muss man Scheiben tauschen bei Scheibenbremsen? Wann muss man vielleicht auch Laufräder tauschen, weil sie durchgebremst sind? Woran kann man das erkennen?
Bei den Scheibenbremsen, die Scheiben, da steht eigentlich immer ein Mindestmaß drauf. Das muss man halt mit einem Messschieber oder einer Bügelmessschraube, je nachdem, was man zur Hand hat, nachmessen. Die Belege, da kann man noch eine Sichtprüfung machen. Wie gesagt, die Trägerplatte, wenn sich da wirklich der, man sieht ja, ob der Belag noch vorhanden ist, und wenn man sieht, die Trägerplatte nähert sich, dann steht eine größere Ausfahrt an, auf jeden Fall wechseln.
Ja, ich glaube, irgendwann habe ich so 1 bis 1,5 Millimeter ist, glaube ich, so die Vorgabe, glaube ich, bei Shimano irgendwas rum. Also das kann man auch mit dem...
Bei den Discs, also bei den Scheiben, glaube ich, 1,55.
Bei den Bremsscheiben 1,5 und die Beläge, da gibt es auch, glaube ich, auch irgendwie so 1 Millimeter Dicke sollen die noch haben irgendwie.
Bei SRAM ist, meine ich, Trägerplatte plus Belag sollte 3 Millimeter nicht unterschreiten, wenn ich jetzt die Zahl richtig
auf jeden Fall, das kann man jeweils dann bei seinem Hersteller auch nachschauen, wie da der Verschleiß ist.
Ja. Und bei den Felgenbremsbelägen, diese haben ja meistens diese 3-4 Rillen in der Mitte, sobald die weggebremst sind.
Ja, oder von oben ist so ein Marker irgendwie Verschleißkontrolle. Das gibt es auch je nach Hersteller. Und ganz wichtig, man sollte immer ein paar Ersatzbremsbeläge irgendwie in der Werkzeugkiste rumfliegen haben. Weil wenn man erst vor der Ausfahrt oder vom Radurlaub feststellt, ups, die Beläge sind ja runter, ich brauche jetzt mal ganz schnell die passenden neuen. Und man sich dann durch irgendwelche Shops wühlen muss, wer denn jetzt gerade noch was auf Lager hat. Ich meine, das war die letzten 2 Jahre schlimmer. Das hat sich jetzt, glaube ich, etwas gebessert. Ist aber trotzdem Stress, den man vermeiden kann, wenn man dann entweder Online-Shops durchforsten muss nach Ersatzteilen oder halt irgendwie durch Läden rennen und irgendwie noch zwangsweise jetzt sofort irgendwie den passenden Belag braucht. Also so wie man quasi den neuen Belag eingesetzt hat, direkt den Ersatz wieder bestellen, damit man immer sozusagen was auf Vorrat hat.
Und nicht irgendwie. Ja, und in so französischen Bergdörfern kriegt man das meistens ganz, ganz schlecht.
Aber es ist halt ein Klassiker, weil, mein, klar, du checkst das Rad, du verpackst das Rad, aber noch vorher zu checken, wie eigentlich der Bremsbelagzustand ist, bevor du dein Rad nach Mallorca schickst oder so, ist auch nicht verkehrt.
Ja, und wer viel im Flachen fährt, also ich bin früher in Norddeutschland, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, meine Bremsbeläge haben 3 Jahre gehalten, würde ich fast sagen. Und mittlerweile müssen die halt, alle 6 Monate sind die durch, weil ich einfach viel mehr in den Bergen unterwegs bin, also. Da wird einfach mehr gebremst und bei den Felgenbremsen, da gibt es ja auch den Unterschied, je nachdem, was ich für Laufräder fahre, ob ich Carbon-Bremsbeläge oder normale Alu, also für Alu-Laufräder die Bremsbeläge nutze. Kann man das auch mischen, Jens? Oder was wäre die Konsequenz, wenn ich den nicht passenden Bremsbelag zu meinen Laufrädern nutze?
Dann wird wahrscheinlich die Carbonfelge nicht so lange halten. Also die braucht halt einen weichen Belag, weicheres Material, dass das dann nicht die Felge halt abruppelt.
Mhm.
Das war korrekt, ja. Dann muss der passende Carbonbremsbelag muss an ein Carbonlaufrad.
Ja. Und wenn ich jetzt die Alu-Laufräder wieder einbaue, kann ich dann auch den Carbonbremsbelag drauf lassen oder also verschleißt er dann einfach nur wahnsinnig schnell, weil der so weich ist oder?
Der verschleißt sich schneller und
ich glaube, die Bremswirkung ist jetzt auch nicht
So am Point, ja.
Meine Bremswirkung von Felgenbremsen auf Carbonfelgen ist jetzt eh nicht so der Burner.
Und dann noch im Regen.
Dann noch im Regen und dann noch mit irgendwelchen Korkbelägen, dann hast du teilweise Problem, aber das ist ja Gott sei Dank mittlerweile ja doch eher selten geworden. Also das hat schon einen Grund, warum Carbon-Bremsflanken nicht mehr ganz so angesagt sind.
Also es macht durchaus Sinn, wenn man die Laufräder wechselt bei Felgenbremse, dass man da entsprechend auch die Bremsbeläge... Das
sollte man auf jeden Fall machen.
Ich meine, das ist ja eigentlich auch schnell gemacht.
Ja. Relativ. Ja.
Sonstiges Fahrrad, wenn jetzt der Rahmen irgendwie ein bisschen dreckig ist, ja, ich selber mache es dann irgendwie schnell mal weg. Meistens reicht ja auch ein feuchtes Tuch einfach nur.
Ich dachte, jetzt kommt der Hochdruckreiniger.
Ja gut, da ist ja noch ein eigener Punkt. Können wir auch gleich noch...
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Da können wir gleich noch drüber sprechen, ob der sinnvoll ist. Aber so jetzt Dreck am Rahmen, wenn es jetzt nicht an einem beweglichen Teil ist, ist eher eine optische Sache, oder? Ist jetzt nicht...
Ja, hilft auch, wie gesagt, wenn man einen härteren Einsatz oder man einen Sturz hat und dann ist es auch gut, den Rahmen zu kontrollieren.
Ist das wirklich Dreck oder ist es nicht auch ein Riss? Also,
das stimmt.
Also ja, das finde ich, das gehört auch zu den Sachen, irgendwie, wer in seinem Radkeller irgendwie ein Mikrofasertuch hat oder sowas und irgendwie ein bisschen Fahrradreiniger dann einmal den Rahmen irgendwie abzuwischen, hinten Kettenstrebe, Sattelstütze, sind wir schon am Punkt, hatten wir mal auch eine Folge gemacht zu Knacken und Knarzen. Und Dreck ist halt auch oft einfach eine Ursache für Knacken und Knarzen. Also ich kenne es jetzt beispielsweise von der Sattelstütze. Wenn da irgendwie sich der Siff und Dreck reinsetzt, dann knarzt es auf einmal und dann hast du es im Rahmen. Und wenn es im Rahmen ist, dann ist es echt sehr schwer zu lokalisieren, wo kommt es denn jetzt genau her? Weil meistens klingt es ja nach Tretlager, aber manchmal ist es einfach nur die Sattelstütze. Also die dann mal rauszumachen, einmal abzuwischen, neue Carbonpaste oder was auch immer man hat, rein und dann hält die auch länger, weil es halt nicht irgendwie schmirgelt und du fährst halt einfach auch geräuschfreier, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn es irgendwie knarzt und du hast keine Ahnung, wo es herkommt.
Ja, da haben wir tatsächlich schon mal eine Folge zu gemacht, die Folge 56.
Ja, also du hast es auswendig.
Ich habe alle Folgen auswendig. Zumindest die. Da hat auch Jens, du warst ja da auch dabei, da haben wir ja auch besprochen, ja, Knacken sollte man niemals ignorieren, sondern es hat immer irgendeinen Grund. Und meistens ist der gar nicht so schlimm, außer dass da halt mal irgendwo frisches Fett und vielleicht, also sauber gemacht und dann frisches Fett reinkommen muss. Aber wer sich bei seinem Renner, der ständig knackt und knarzt, mal auf Fehlersuche begeben möchte, dem sei diese Folge ans Herz gelegt, denn das ist oft nicht so straightforward zu beantworten, nur weil es, ja, keine Ahnung, vorne hörbar am Lenker knackt, kann die Ursache trotzdem hinten am Hinterbau liegen, also habe ich selber schon festgestellt. Also an dieser Stelle Hörempfehlung, Folge 56, Knacken und Knarzen am Rennrad beheben.
Genau, deswegen also mit regelmäßiger Reinigung auch vom Rahmen von Sattelstütze, von Sattelklemmung, kann man halt auch Geräuschen einfach vorbeugen.
Dann lass uns doch mal über den Hochdruckreiniger sprechen. Also so nach einer schönen Schlammfahrt direkt bei der Tanke ran, noch einen Euro reinschmeißen und dann
gib ihm.
Zack, Rad wieder sauber.
Geht schnell.
Aber ja, ich meine, Handtuch, wer es noch nie gemacht hat, also wir müssen es ja nicht verraten, wer jetzt gerade die Hand hebt.
Ich sage nur so viel, alle Hände blieben unten.
Genau, natürlich. Nein, ich meine, ich glaube, da sollte man definitiv vorsichtig sein. Ich meine, man sieht es manchmal, wenn man irgendwelche Profi-Rennställe sieht, Profi-Mechaniker, die gehen dann schon teilweise auch mit ruppigem Methoden, den Rädern zu Leibe. Klar, wenn die nach irgendeiner Regenetappe, wie es jetzt beim Giro, glaube ich, die ein oder andere gab, die für den nächsten Tag wieder sauber machen und die dann alles irgendwie per Hand irgendwie der Zahnbürste sauber machen, da brauchen die die ganze Nacht für. Deswegen gehen die da mal ein bisschen gröber vor. Sollte man sich aber nicht zum Vorbild nehmen, weil ich sage halt immer, die Profiräder werden nach einer Saison spätestens ausgemustert oder nach dem nächsten Sturz. Die müssen halt nicht so lange halten. Die haben nicht nur eins, wenn da irgendwann mal, und die werden halt auch regelmäßig komplett auseinandergenommen und neu gepflegt und neu zusammengebaut. Wenn da irgendwie mit einem Hochdruckreiniger, kurz noch, warum man es eigentlich nicht machen soll, also kannst du ja auch nochmal sagen, Jens.
Wie gesagt, es geht zwar schneller, aber kann bei falschem Gebrauch halt blöde Auswirkungen haben. Also die Lager, die Dichtung, das kann halt alles in Mitleidenschaft genommen werden. Also ein Hochdruckreiniger, der hat halt, weiß ich, wie viel Bar und das ist, wenn man mal die Hand davor gehoben hat, das kann halt das schneidet teilweise sogar und das drückt halt überall das Wasser rein und das Fett raus.
Genau. Also vor allem so Innenlager ist so ein Kandidat, die Lager von den Laufrädern sind so ein Kandidat. Also das sind so
elektronische Schaltung.
Ja, sollte man auch nicht so in diese Kabelsteckverbindung, sollte man auch nicht unbedingt volle Suppe reinhalten.
Wenn man dann behutsam damit umgeht und den Druck wirklich richtig runterregelt, was man bei den meisten Gerätschaften machen kann, kann man das hier und da schon mal benutzen. Aber also die Empfehlung ist da ganz klar, den Schwamm und den Wasserschlauch halt zu nehmen.
Also ich habe auch eigentlich festgestellt, das geht damit immer sehr, sehr gut. Also wenn man das Rad einmal schon mal ein bisschen nass macht, dann geht man so mit einem Schwamm und Seifenwasser drüber, am besten immer von oben nach unten. Ich habe sogar zwei Schwämme. Ich habe einen für den Rahmen und die sauberen Parts, nenne ich es mal, und dann einen, wo ich dann zum Schluss, wenn der Antrieb schon mal gereinigt wurde mit Kettenreiniger, wo ich dann den Antrieb nochmal mache. Und wenn der Schwamm irgendwann so schwarz ist, dass der nicht mehr gut ist, dann wandert der in den Müll. Der andere Schwamm wird zum Antriebsschwamm und es gibt einen neuen Schwamm für den Rahmen. Also es ist so ein rotierendes System bei mir. Vielleicht so als kleiner Hack. Und damit geht das auch ja super leicht. Und dann kann man ja, gibt ja manchmal noch so kleine Schwämme für, dass man mal so zwischen oder die Gabelkrone kommt oder in den Hinterbau. Genau. Schonend das Rad zu waschen und zu pflegen und zu putzen ist das eine, aber kommen wir mal zur Fahrweise, die sollte ja auch schonend sein, denn klar, wer ständig wie ein Ochse in die Pedale tritt und Vollbremsung macht und mit den Reifen skiddet, der wird natürlich an seinem Rad nicht so lang Freude haben oder muss halt öfter mal Ersatzteile beschaffen. Was wären denn so eure Tipps, wie man seine Fahrweise anpassen kann, damit das Rad einfach lange durchhält?
Ja, also ich meine, das Klassische ist ja, die Kette möglichst nicht zu stark kreuzen, also kleines Kettenblatt und dann hinten ein kleines Ritzel, dass sie möglichst nicht so stark seitlich verschränkt wird, dann, weil das dehnt halt die Kette und ich meine, das ist mal das eine. Dosiert bremsen, natürlich das andere, dass man jetzt nicht irgendwie wie wir früher gemacht haben, schön Hinterrad blockieren und dann schön einen Drift hinlegen. Macht so manchmal Spaß, geht natürlich ordentlich auf das Reifenprofil. Stichwort Kette hatten wir auch noch nicht. Auch die sollte man mit einer Kettenlehre regelmäßig checken, wie da die Lenkung ist, weil es ist ja auch so ein Punkt, wenn die dann zu stark gelenkt ist, dann erhöht sich halt signifikant dann der Verschleiß vom Ritzelpaket und dann hast du das Problem, dass dann das Ritzelpaket verschlissen ist und das kostet natürlich noch deutlich mehr als eine Kette. Deswegen regelmäßig checken, wie da der Verschleiß ist. So eine Kettenlehre kostet irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro. Gibt es verschiedenste Varianten mit irgendwelchen Federchen oder irgendwelchen, so ähnlich wie ein Schraubenschlüssel, die du reinsetzt. Und wenn es halt reinfällt, dann ist die Lenkung zu groß. Ich glaube 1,75% irgendwie, was darfst du betragen? Je nach Hersteller. Ja,
ich glaube 0,75%.
Irgendwas mit 7,5 war es auf jeden Fall. Steht auf jeden Fall auf den meisten Kettenverschleißlehren drauf und dann weiß man, okay, wenn die gelenkt ist, weil das siehst du ja mit dem Auge nicht und das spürst du auch nicht, aber das muss man regelmäßig machen. Also zweimal im Jahr mal kurz das Ding reinhalten, gucken, ist die verschlissen und dann möglichst schnell die Kette erneuern, damit es halt eben nicht den Verschleiß auf der A-Kettenblätter und B hinten im Ritzelpaket sich auswirkt, weil die werden dann auch abgeschliffen. Jetzt diese klassischen, kurzer Exkurs, Haifischzähne hatte unser ehemaliger Werkstattchef Heide, hat das immer genannt. Wenn die Ritzelzähne halt einfach nicht mehr sauber sind, sondern diese Haifischflossenform haben, dann erkennt man halt auch, dass die Kassette bzw. die Zähne verschlissen sind und die dann ausgetauscht werden muss, weil es dann, wenn die dann verschlissen ist, dann verschleißt die Kette wiederum schneller und dann knarzt und knackt und
ist ein Gesamtpaket, ja.
Da genau. Kannst du auch gleich aufhören mit dem Radfahren, so ungefähr.
Nee, deswegen, also wie gesagt, wo wir bei der Kette waren, die natürlich möglichst mit wenig Kettenschräglauf fahren, schont die Kette, erhöht die Haltbarkeit und mit der Kette dann natürlich auch die Kassette und die Kettenblätter.
Mhm. So eine Verschleißlehre, ich überlege gerade, was kostet die? 15 Euro, 20
Maximal.
Euro?
Maximal, also da gibt es ja einen.
Das ist ich will nicht sagen Pfennigartikel, aber die sparen auf jeden Fall. Der gehört aber
eigentlich in jeden Werkzeugkoffer, den man sich irgendwie anschaffen sollte.
Ja.
Genau.
Also ich habe meine, glaube ich, auch schon seit ziemlich am Anfang gekauft. Nicht ganz die 15 Jahre, aber vielleicht seit 12, 13 Jahren oder so. Und die hat ihr Geld, weiß ich gar nicht, wie oft schon reingeholt.
Sonst noch Fahrtipps, also sind es auch das klassische Bergrunterbremsen, natürlich nicht die Bremse schön schleifen lassen.
Ist ja auch so ein vorausschauend, ja, rollen lassen.
Wo es geht. Also ich meine,
vorausschauend rollen lassen, finde ich gut.
Nee, ich meine, es gibt ja auch die Kandidaten, muss ich sagen, war ich am Anfang auch, die dann bergrunter, wenn es dann schnell wird, irgendwann die Flatter kriegen und dann lieber mal die Bremse gezogen halten und dann, keine Ahnung, kilometerweise bergrunterfahren mit gezogener Bremse ist halt auch nicht gut. A, verschleißt den Belag und B, wird es halt einfach das ganze System heiß und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass bei Felgenbremsen die Laufräder am Ende Schrott sind oder halt bei Scheibenbremsen halt auch da Narben in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn es einfach zu heiß wird an der Bremse.
Ja, und auch bei Felgenbremsen, wenn man jetzt ja, da wirklich mit Dauerbremse runterfährt, vielleicht noch eine Carbonfelge hat, das wird auch einfach extrem heiß, da kann dann auch mal wirklich ein Schlauch platzen.
Hatte ich auch schon.
Also war gerade so Latexschläuche oder so eine ganz dünnen Butylmodelle,
die sind ganz klassischen, ganz klassischen Butylschlauch, der mir damals geplatzt ist in den Alpen, weil ich dann auch mit einer Alufelge halt das Ding heiß gebremst habe aus Unerfahrenheit oder keiner Übung im Abfahren, war das Vorderrad Bremse, aber das Glück gehabt, dass es halt auf einem geraden Stück passiert ist, was halt echt so bam gemacht und du fährst auf einmal von jetzt auf gleich auf der Felge. Das ist, kann halt in der Kurve oder so echt übel ausgehen. Mhm. Das war so mein Lernstück, dass ich gesagt habe, okay, dann musst du halt die quasi die das mit dem Rollen lassen, vor der Kurve scharf anbremsen und dann wieder durchrollen. Das muss man halt einfach üben, muss man ein bisschen Vertrauen reinkriegen und natürlich gibt es auch Strecken, wo es einfach nicht anders geht, da muss man dann zwischendurch anhalten, einfach die Bremse abkühlen lassen.
Musste ich tatsächlich am Riedbergpass machen. Also ich bin die steile Seite runtergefahren und es war irgendwie schweinekalt. Es lag teilweise noch Schnee links und rechts und die Straße war komplett nass. Und ich war mit Felgenbremse unterwegs und ich habe, glaube ich, unterwegs wirklich, also der führt ja mit 15-16% bergab. Ich habe da wirklich irgendwann angehalten, weil ich halt wirklich, wie du es beschrieben hast, eigentlich mit Dauerbremse da runterfahren musste und man gedacht hat, komm, bei den Temperaturen ist die Felge schnell abgekühlt, stell dich mal kurz 5 Minuten an den Straßenrand und dann war auch alles gut.
Ja, ich hatte das mal, da bin ich Kitzbühelhorn, also erst hochgefahren, dann musste es natürlich wieder runter, weil das ist ja eine Sackgasse und das ist halt so eine Straße, die ist, glaube ich, 2,50 Meter maximal breit, sehr kurvig, Kurven sind nicht einsehbar, wenn da ein LKW oder ein Auto oder was auch immer hochfährt. Das siehst du halt vorher nicht und da kannst du halt nicht. Und wenn das geht auch, glaube ich, mit 15-17% da teilweise bergab, sprich, wenn du die Bremse loslässt, bist du ratzfatz bei 50, 60, 70 Sachen und mit denen kannst du da nicht um die Kurven nageln. Da musst du einfach bremsen, weil sonst so Halleluja und Gott hilf ihm. Und das ist mir dann doch zu viel Gottvertrauen, da runterzufahren in der Hoffnung, es wird schon keiner kommen. Und dann muss man halt einfach sagen, okay, wenn es halt nicht anders geht, dann hält man halt alle 300 Meter an und lässt die Bremse halt nochmal abkühlen. Dass du darunter keinen Abfahrtskomm irgendwie dir schießen wirst, ist dann auch klar. Aber dann bist du halt wenigstens heile wieder unten.
Nicht auf vollen Verschleiß gehen, ja.
Ja. Bei den Reifen würde ich auch, ja, also richtiger Luftdruck, finde ich, ist so ein ganz banales Ding, was aber jeder machen kann, wo man ja auch quasi Reifenverschleiß.
Macht man wahrscheinlich auch vor jeder Fahrt halt den Luftdruck. Punkt. Was sich vielleicht auch anbietet, mal eine Sichtprüfung machen. Ist irgendwo ein Riss, ist ein Schnitt.
Ja.
Hat der Reifen eine Beschädigung, kommt hier irgendwo schon der Schlauch raus.
Das wäre schon, wär schon hart.
Genau, aber auch bei der Tubeless-Milch bietet es sich auch an, da mal halbjährlich, wer Tubeless fährt, reinzuschauen. Also die Milch gerinnt und dichtet dann nicht mehr an, man hat dann so ein Klumpen Latexmilch da im Reifen.
Ja.
Und das Rad auch mal länger steht.
Ja, was du hast gerade den Reifenverschleiß angesprochen. Man hat ja bei vielen Modellen auf der Lauffläche, muss man mal gucken, an einer Stelle zwei so eine kleine Punkte. Das sind so Kerbungen. Ja. Das sind keine Beschädigungen im Reifen, sondern die sind quasi von Werk so rein, gestanzt. Und wenn man die nicht mehr erkennen kann, dann weiß man, oh, jetzt ist der Reifen eigentlich hinüber, jetzt sollte allmählich mal der Reifen getauscht werden, weil dann einfach die Karkasse so dünn geworden ist, dass dann irgendwann auch einfach die Pannenanfälligkeit steigt und auch der Grip dann wahrscheinlich im Nassen nicht mehr der beste sein wird.
Ja, deswegen Hausaufgabe für alle, jetzt mal bei seinen vor allem beim neuen Reifen gucken, ob die da sind, damit man später weiß, dass sie mal da waren. Weil wenn man nicht weiß, dass sie da waren, dann sieht man natürlich auch nicht, ob sie weg sind. Also das sollte man schon dann bei seinen Reifen kennen. Okay, die haben die und die Verschleißanzeige. Und wenn die dann nicht mehr da ist, dass man sie dann einfach die Reifen ersetzt. Und Stichwort Reifen, was ich auch immer empfehle, ist, sich ab und zu mal den Reifen, die Lauffläche anzugucken, ob irgendwelche Steinchen sich reingefressen haben oder in der Lauffläche kleben. Da gibt es auch, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Ich hatte mal, glaube ich, Pirellis waren. Die waren sehr, sehr weich von der Mischung und die, da klebt irgendwie jedes Steinchen drauf. Da konnte man echt irgendwie alle 2-3 Wochen irgendwie mit einem kleinen Schraubenzieherchen hingehen und so die ganzen kleinen Steinchen wieder rauspulen, bevor sie sich halt dann durchfressen und wirklich tief reingefahren werden, was dann früher oder später ja einen Platten ergibt letzten Endes.
Du hast gerade die neuen Reifen angesprochen. Das bringt mich noch zu einem Punkt. Das zählt für mich auch zu einer schonenden Fahrweise, wenn Reifen noch sehr, sehr neu sind, nicht gleich wie ein Weltmeister in die Kurve gehen, weil oft, also zum Beispiel bei Michelin weiß ich, dass es so ist, weil wir das auch oft im Test immer erleben. Die kommen immer mit einer Wachsschicht in der Packung und die muss man erstmal runterfahren. Und das kann 50, 60, vielleicht auch 100 Kilometer dauern, bis die dann so wirklich richtig ihren Grip auch entwickeln. Und wäre ja doof, wenn man da jetzt irgendwie neue Reifen drauf hat, sich in die erste Kurve schmeißt und dann den Asphalt küsst. Tut zum einen selber weh und wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kratzer am Rad hervorrufen.
Ja, vor allem, wenn es nass ist, dann ist es nochmal krimineller. Wenn man dann noch die erste Fahrt hat und dann ist irgendwie noch die Straße irgendwo nass, das hatte ich auch schon mal, dann liegt man echt schneller auf der Seite, als man gucken kann.
Ja. Da sind wir ja eigentlich schon so beim Thema Inspektionen, die man machen sollte. Wir haben schon über die Kettenlänge gesprochen. Wir haben gesagt, die Bremsen sollte man, gerade wenn man das Rad regelmäßig putzt, auch gleich mal checken. Bei den Laufrädern, Felgenverschleiß, woran erkennt man das und was kann ich machen, wenn zum Beispiel das Lager so ein bisschen Spiel hat, also wenn das Rad so ein bisschen, das Laufrad sich im Rahmen, obwohl es fest eingespannt ist, so von links nach rechts kippeln lässt. Was wären da so deine Tipps, Jens?
Kommt drauf an, wenn das jetzt zum Beispiel ein Konuslager ist, wie jetzt Shimano das verbaut, dann kann man das oftmals nochmal nachstellen, das Spiel. Aber so die meisten Hersteller haben Industrielager, da kann man dann leider nichts mehr einstellen. Dann ist dann das Lager wahrscheinlich verschlissen. Spielauftritt.
Kann man irgendwas machen, um diesen Lagerverschleiß zu minimieren oder dass das Laufrad einfach länger hält? Was kann man da tun?
Wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, bei der Pflege halt, da halt nicht mit Hochdruckreiniger, dass das Fett aus den Lagern fliegt. Gerne auch mal, wenn man sich das traut, man kann aus dem Industrielager die Dichtung öffnen und das reinigen und nachfetten mit frischem Fett. Also das erhöht auch die Langlebigkeit.
Ist sicherlich eher was für die absoluten Cracks. Wie oft macht man das? Einmal in der Saison? Alle 2 Jahre? Alle 3 Jahre?
Je nach Gebrauch halt. Viel bei schlechtem Wetter, bei Regen unterwegs ist, dann kann man es schon öfters machen. Wenn man nur vor die Eisdiele fährt beim schönsten Wetter, dann
ja, man kann ja auch, wenn man
das Laufrad mal, meine Lagerspiele gar keine Sorgen machen.
Nee, man kann ja auch, wenn man das Laufrad mal ausbaut und einfach mal sozusagen die Achse in die Hand hält und es einfach mal dreht, dann spürt man schon, ob das Lager rau läuft oder ob das noch wunderbar geschmeidig läuft. Und wenn es halt dann rau läuft, dann weiß man, okay, da muss man Hand anlegen. Und was jetzt das, was die Felge angeht, was du ja auch gesagt hast, bei Felgenbremsen, die wirkt sich ja irgendwann dann durch den Reifendruck oben ein bisschen weiter nach außen. Das kann man ja mit einer Schieblehre auch sich anschauen. Und wenn das dann zu arg nach außen geht, dann sind wir beim Punktverschleiß, dann ist halt dann die Felge runtergebremst und dann sind halt auch die Laufräder nichts mehr.
Ja, ich habe es selber noch nie gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, wenn so eine Felge irgendwann zu dünn wird, dass sie dann noch einfach mal reißen kann. Also dass dann wirklich das Laufrad fast schon platzt, kann man fast sagen.
Und dann bricht oben die Felge.
Der Reifenluftdruck, der arbeitet dann gegen die Felge.
Ja.
Ich meine, das passiert aber, die haben, also zumindest meine alten Mavic-Laufräder, die haben da echt schon eine richtig tolle Laufleistung. Also das passiert nicht nach 5.000 Kilometern, sondern das sind meistens dann so 15.000, 20.000, wo die dann je nach Brems- und Fahrverhalten natürlich sich auswirken.
Ja, aber ich meine 20, 30, 50.000 Kilometer, das ist haben manche ja schon nach 5 Jahren drauf auf den Laufrädern.
Ja, also
sollte man auf jeden Fall checken.
Regelmäßig mal gucken oder halt auch gucken lassen. Ich meine, das muss ja nicht jeder selber können, aber um es mal, gibt es auch Hersteller, die oder wer sich das nicht zutraut, dann einmal im Jahr mit seinem Rad irgendwie zum Radhändler zu gehen, möglichst nicht im Frühjahr, wenn alle kommen, sondern eher so Richtung Herbst, Winter und das mal durchchecken zu lassen nach allen möglichen Verschleiß und mal beim Check-up machen lassen. Kostet auch nicht die Welt und gibt halt danach einfach nochmal ein gutes Gefühl zu wissen, okay, es ist immer alles gecheckt, die Lager haben irgendwie Fett und was weiß ich. Also da ist ja dann auch eine Möglichkeit, da auf Nummer sicher zu gehen, wenn man sich das selber nicht zutraut.
So ein Punkt, der total wichtig ist, den ich aber immer so versuche, ja, so ein bisschen zu vermeiden, ist so beim Steuersatz, den quasi zu checken, weil man kann ja einmal gucken, ob der überhaupt Spiel hat, indem man die Vorderradbremse zieht, festgezogen hält und dann mit der Hand mal fühlt, wenn man das Rad vor und zurück ruckelt, ob da ein Spiel ist, wo quasi der Vorbau und das Steuerrohr aus dem Rahmen oben rauskommen. Es ist halt immer so dieses, du musst es dann demontieren, reinigen, wieder zusammensetzen, musst so diesen Punkt finden, dass es quasi nicht mehr ruckelt.
Spielfrei ist,
aber trotzdem noch sich geschmeidig lenken lässt.
Leichtläufig ist, genau, das Lager.
Und das ist gar nicht mal so das Problem, aber dann den Lenker 100% gerade einstellen. Das ist was, ich habe mir jetzt tatsächlich so einen Laser bestellt, den man auf den Lenker klemmt und der dann eine Linie aufs Vorderrad wirft. Weil ich weiß nicht, es geht euch wahrscheinlich auch so, aber ich habe da irgendeinen Knick in der Optik. Ich kriege das einfach nicht gerade hin. Aber das ist so eine Sache, total wichtig, sollte man regelmäßig machen, aber das kann danach so ein bisschen, wie soll ich sagen, frustrierend sein, wenn man es nicht schafft, den Lenker wieder 100% gerade einzustellen.
Ja, Augenmaß ist halt bei jedem unterschiedlich.
Aber Stichwort bei
mir ist das ein bisschen Hilfsmittel ganz gut.
Ja, aber Stichwort Steuerlager, das finde ich, das gehört schon zu den Sachen, die man einmal im Jahr irgendwie machen sollte, weil gerade vorne am Gabelkonus, da ist halt auch viel, wenn man im Winter gefahren ist, viel Schmutzwasser, viel Dreck, was da hinfliegt und da sich das Lager nochmal neu einzufetten, bewahrt einen, hatte ich dann eigene Erfahrungen, weil ich habe es früher auch irgendwie immer irgendwie vermieden, dachte, so funktioniert ja, merk ja nichts von. Und irgendwann war dann tatsächlich mal, dass du gelenkt hast und merkst, okay, das läuft halt rau beim Lenken. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Wenn es ganz schlimm kommt, dann rast es halt irgendwie einen gerade Auslauf ein, hatte ich auch schon mal. Und dann musst du halt stehst dann vor der Herausforderung, dann das passende neue Lager für dein Rad zu finden. Heißt dann beim Hersteller gucken, was ist es für ein Maß, weil da gibt es ja 10 Millionen verschiedene Varianten für welche Lager, welche Breite, welche Durchmesser, was da reinpasst und dann da musst du ja das Richtige irgendwie bestellen oder irgendwie auftreiben. Und das kriegst du ja nicht einfach so in jedem Radladen, sondern oder hier, ich hätte gern das richtige Lager, wenn du den Hersteller hast, klar, aber da musst du dann auch erstmal gucken, was passt da rein. Deswegen da einmal kurz das Steuerlager anzugehen und die Lager zu checken, ist halt auch eigentlich einmal im Jahr wichtig.
Es hat auch bei gerade die ganze Integration, wo dann die Züge teilweise.
Ja, es wird nicht einfacher.
Durch die Lager laufen, sprich, wenn man zum Lager tauschen muss. Es gibt so Fälle, dann muss die Bremse geöffnet werden, zum Beispiel, um das Lager rauszukriegen. Ja. Und da bietet sich schon an, das Lager echt regelmäßig zu pflegen und zu reinigen, dass das schön lange hält, dass man diesen Punkt dann nicht hat.
Ja, weil das geht dann auch echt in die Zeit. Also wenn du das nicht selber machen kannst und gehst damit dann zum Radhändler, der macht das auch nicht mal eben in 5 Minuten, sondern mit der ganzen Zugverlegung und so. Und das ist halt der Nachteil bei diesen schönen integrierten Cockpits, da kriegst du halt nicht mal eben so schnell die Gabel ausgebaut, wie es halt früher war. Einfach Vorbauklemmung auf, Steuersatz, Einstellschraube raus und dann hast du das Ding im Prinzip lose. Und wenn du noch die Felgenbremse abschrauben musst, aber das war es dann auch schon, weil bei den Zügen, da muss ja teilweise findest du ja nicht mal die Vorbauklemmschrauben, weil die so versteckt sind irgendwie.
Bringt mich zu einem Punkt bei dieser Vollintegration, da bin ich ja happy, dass ich Scheibenbremse, also quasi hydraulische Leitung und elektronische Schaltung habe. Also Jens, korrigier mich, aber eigentlich muss man da ja jetzt nicht an die Leitung und Kabel wirklich ran oder ist so eine hydraulische Leitung irgendwann auch, also außer dass man mal entlüften muss vielleicht, aber das macht man ja über die Öffnungen am Hebel oder am Bremssattel, Oder muss man so eine Leitung, so eine hydraulische irgendwann auch mal tauschen, ohne dass sie jetzt beschädigt ist, weil dann ist klar, dann muss ich sie tauschen. Aber ich
wollte gerade sagen, also auf Beschädigung prüfen halt meine Sichtprüfung, ob das Ding irgendwo reibt. Mhm. Also wenn es jetzt nicht integriert ist, ob es irgendwo am Rahmen reibt, die Leitung dünn wird. Mhm. Im Rahmen selbst ist es halt schwierig, da irgendwie zu schauen. Ja. Aber es sind ja nicht beim Rennrad keine bewegten Teile. Also die Leitung liegt im Rahmen, wo sie liegt halt. Also was dir da eigentlich liegt.
Ich wollte gerade sagen, die wird per se nicht irgendwie schlecht oder.
Was manche Hersteller verwenden ja noch normale Dot-Bremsflüssigkeit. Mhm. Manche nehmen mineralisches Öl. Dot-Bremsflüssigkeit hat halt die Eigenschaft, die ist hydroskopisch und zieht halt Wasser mit der Zeit. Also da bietet es sich ja an, bei Dot, die mal Hersteller geben, so 2 Jahre teilweise, die mal auszutauschen.
Aber nur, weiß, nur die Flüssigkeit oder die ganze Leitung?
Die Bremsflüssigkeit.
Ah, okay. Mhm. Ja. Aber ich muss die Leitung an sich nicht zwangsweise neu verlegen.
Nein.
Okay.
Nein.
Ja, und wo du warst bei Schaltleitungen, mein früher der klassische Schaltzug gibt es ja auch noch. Ist ja auch so ein Ding, was man regelmäßig mal checken sollte, weil man ein gerissener Schaltzug, ich meine, gerade bei diesen Zügen der letzten Generation, die dann schön oben eng durch den Lenker gezogen werden, die halt nicht mehr irgendwie rausstehen, da sind schon einige stärkere Kurven drin. Und das ist ja immer so ein Punkt, wo dann gerade ein Schaltzug mal reißen kann zwischendurch und dann deswegen da zwischendurch den Blick drauf zu werfen, mal die Schaltzüge zu wechseln. Ich meine, früher habe ich das, glaube ich, alle 2 Jahre mal gemacht, so Schaltzugset komplett ausgetauscht, weil es einfach auch Spaß gemacht hat.
Das hat ja Spaß gemacht, okay.
Ja, der Teil, das alte abzureißen, dann ist schön neu und geschmeidig zu haben. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, Schaltzüge, also die Hüllen abzulenken, ist so meine Horroraufgabe, weil das, ich glaube, da habe ich schon einige Zugsets irgendwie in den Müll schmeißen müssen, weil ich immer gekürzt habe und irgendwann war es dann auf einmal zu kurz.
Zweimal abgeschnitten, immer noch zu kurz, ja.
Ja, weil dann hast du irgendwie diese Zughüllen, die du dann draufsteckst und dann, ja, jetzt passt und dann auf einmal ziehst es und dann rutscht es halt in diesen Rahmenanschlag rein und dann ist auf einmal 1 Zentimeter kürzer auf einmal und dann, ups, das war es dann jetzt dann doch wieder zu kurz und dann passt es dann doch wieder nicht und dann können sie das von vorne anfangen. Oder das klassische, ich kürze die Zughülle und dann ist aber dummerweise der Zug noch drin, dann ist er gerade mitgezogen.
Knips. Aber da wäre doch eigentlich total einfach, also so habe ich es immer gemacht mache es immer noch bei meinem Felgenbremsrenner. Ich nehme mir einfach die alte Außenhülle und schneide mir die quasi einfach. Also wenn ich weiß, die war vorher ein bisschen knirsch vielleicht beim vollen Lenkeinschlag kommen, dann gebe ich nochmal 1 Zentimeter drauf oder die war noch ein Tick zu lang, da kann nochmal 1 Zentimeter weg.
Das habe ich dann später auch gemacht. Dann habe ich bevor man das Ding zerlegt, an jeder Außenhülle irgendwie so ein, keine Ahnung, Kreppband dran gemacht mit einem Kleberchen, der dann auch dran hält und mir hingeschrieben, okay, das ist hinten Schaltwerk, Kettenstrebe und dann das ist vorne links Bremse und das ist vorne rechts Umwerfer und dann wirklich da mir dies jeweils richtig so beschriftet, dass es auch dran bleibt und nicht irgendwie abgeht. Und ich so, ja, ich erkenne ja schon, was jetzt hier wo ist. Und dann weißt du, okay, so lange muss es sein, dann geht es eigentlich relativ geschmeidig, das stimmt. Aber da muss man vorher dran denken. Das sind immer die Sachen, wenn man dann mit Motivation dran geht, sag, jetzt war ich dran und ach scheiße, hab ich vergessen, kriegst du dann so hin.
Aber man muss die eigentlich auch nicht, also man merkt, die sind irgendwie rostig, wenn das günstiger ist und keine Edelstahl, man muss die nicht gleich unbedingt austauschen. Also es reicht auch mal den Zug tauschen, das ist eine gute Sache, oder es reicht auch mal einfach das zu schmieren.
Genau, das geht ja auch, aber Zug tauschen ist so, die Hüllen, glaube ich, die muss man gar nicht so oft irgendwie ersetzen. Genau, ja. Oder Züge, Schaltzüge, Bremszüge.
Die Züge da mal ölen, das.
Oder einfach mal gucken, wie sehen sie aus vorne am. Ich meine, die reißen ja nicht irgendwo mittendrin, sondern wenn, dann reißen sie ja entweder hinten, wo sie dann entsprechend geklemmt sind, oder halt vorne direkt am Schalthebel, am Bremshebel. Ja.
Kurz in der Nippel, ne?
Am Schaltwerk. Am Schaltwerk oder am Umlauf, ja. Wo sie umgelenkt sind, wo die meiste Last ist.
Jens, woran würdest du festmachen, ob ein Schaltzug getauscht werden muss? Oder wie merke ich das, dass da zumindest mal irgendwo eine Wartung nötig wird?
Wenn das Schaltwerk halt nicht mehr präzise schaltet zum Beispiel, ist ein Indiz, wenn der Umwerfer nicht sauber zurückläuft oder das Schaltwerk genauso. Man kann das auch einfach mal lösen, den Zug und dann mal mit Gefühl, läuft der sauber, läuft der gut durch die Hülle, klemmt der, also. Mhm.
Ja, da spürt man, ob der irgendwie aufgesplissen ist, wenn er irgendwie ein bisschen ruckelig, klemmig läuft.
Da, wenn man sieht, der speiselt irgendwo auf, dann auf jeden Fall ersetzen.
Und sind wir auch schon wieder beim Pflegetipp. Ich weiß, Erik, du hast es letztens gesagt, wenn du dein Rad lagerst, dann, weil Züge, also die klassischen Schaltzüge, die längen sich halt und dann sind sie ein paar Millimeterchen länger und schwupps, schaltet es nicht mehr sauber. Kannst du natürlich auch vorbeugen, wenn du diese so lagerst, dass der Zug halt möglichst nicht unter Spannung steht. Also heißt, Kette aufs kleine Ritzel, aufs kleine Kettenblatt und hinten kleinstes Ritzel, dass die einfach nicht unter Spannung gelagert sind, sondern halt einfach entspannt und dann wirken halt weniger Kräfte drauf. Richtig?
Danke dir für die Vorlage. Das wollte ich nämlich das war eine Frage, die ich mir aus totalem persönlichem Interesse heute mit reingenommen habe in das Gespräch, die ich Jens stellen wollte. Also ich habe das mal so gelernt, genau aus den Gründen, die der Brunki gerade beschrieben hat und mache das auch immer ordentlich. Zum einen ist das wirklich notwendig und zum zweiten macht das auch bei einer elektronischen Schaltung Sinn, weil da mache ich es immer noch, weil es irgendwie so gelernt ist bei mir seit über 15 Jahren. Bringt das wirklich was oder ist das einfach nur für mein gutes Gewissen?
Wie gesagt, beim Bautenzug wird es mit Sicherheit was bringen. Also ich habe jetzt auch keinen Feldversuch da gemacht. Roadbike ist ja logisch, wenn so ein Zug dauerhaft, so ein Schaltseil dauerhaft auf Spannung dasteht. Das lenkt sich an. Bei der elektronischen Schaltung, die meisten haben keine Feder mehr verbaut. Also das ist wirklich nur noch ein Stellmotor. Die ersten hatten noch eine Rückzugfeder. Das gab es auch. Sobald halt eine Stahlfeder verbaut ist, die lenkt sich an. Ja, das ist korrekt.
Okay, gut.
Wo wir dann beim Thema Lagerung sind, ist ja auch so eins von den Dingen, was man oft auch falsch sieht oder wo das Bewusstsein nicht da ist. Wenn du ein Fahrrad mit Scheibenbremse lagerst, dann entweder stehend oder halt hängend und dann halt hängend, aber sozusagen das Vorderrad nach oben und nicht nach unten. Einfach aus dem Grund, dass halt wenn Luft oder irgendwie Flüssigkeit in der Bremsleitung ist, dass die oben am höchsten Punkt in den Ausgleichsbehältern bleibt beziehungsweise da liegt und dann sich nicht irgendwie im ganzen System verteilt. Weil das kann halt dazu führen, dass du halt irgendwie bei der Bremsperformance Abstriche hast. Und kommen wir dann auch meiner Meinung nach zurück, Stichwort Reinigung. Man sollte deswegen auch das Rad nicht zum Reinigen auf den Kopf stellen. Also das ist ja auch, was man oft sieht, weil ja okay, dann fällt es halt nicht um, dann lege ich es halt auf den Lenker und auf den Sattel. Weil dann kann ich Laufräder ausbauen, komme überall schön dran, alles super. Klar zerkratzt den Sattel, klar zerkratzt den Lenker, aber auch,
wie gesagt, wenn... Ist die Einheit mal alles, also das, ja.
Also da hast alles Gefahr, das ist
gar kratzt. Nicht.
Ja, aber man sieht es halt oft. Also, ja. Weil, habe ich, muss ich zugeben, früher auch immer mal gemacht, also das waren Felgenbremsen, da war es, glaube ich, nicht so wild. Aber bei Scheibenbremsen sollte man es halt nicht machen, weil der Ausgleichsbehälter oben in den Bremsgriffen ist halt dafür da, dass sich da halt, wenn Luft da ist, die da sammelt und die nicht sich im System verteilt. Und wenn man es halt dann länger auf den Kopf stellt, dann kann die halt wandern und dann hat man sie irgendwo, wo sie nicht sein soll.
Ich habe noch einen Punkt, den ich immer mache und ich glaube, Jens, da wirst du mir auch zustimmen, dass es sinnvoll ist. Ich habe bei meinem Winterrad, was ich gleichzeitig auch auf der Rolle dann fahre, einen Alulenker. Und auf der Rolle, also ich weiß nicht, wie ihr beiden Rolle fahrt, aber da fließt bei mir immer sehr, sehr viel Schweiß. Also ich habe zum einen immer ein Handtuch über dem Lenker und auch so über der Vorbaukappe und über dem Steuersatz, dass da einfach der Schweiß von diesem Handtuch aufgefangen wird und gar nicht so direkt da drauf tropfen kann. Und trotzdem so nach der Rollensaison, meistens ist die ja dann so mit der Zeitumstellung eigentlich vorbei, weil dann kann man auch unter der Woche meistens nach der Arbeit schon gut fahren, kommt dann bei mir das Lenkerband runter und da wird dann auch der Steuersatz mal sauber gemacht, weil Hintergrund, Alulenker können einfach durch diesen Schweiß, der sich da ja durch die vielen Stunden im Winter angesammelt hat, sammeln und dann auch den Lenker tatsächlich einfach durchfressen. Also wenn das ein Alulenker ist. Bei Carbonlenkern ist es, glaube ich, für den Lenker selber unbedenklich. Da kann natürlich aber trotzdem was in den Steuersatz reinlaufen und das ist dann letztlich wie Salz im Winter auf den Straßen. Das rostet halt einfach wie Sau und sollte halt, ist vielleicht auch noch ein Punkt im Winter, wenn man jetzt wirklich auf gesalzenen Straßen gefahren ist oder auf gestreuten Straßen, da dann wirklich direkt Radwäsche.
Auf jeden Fall, ja.
Hasse ich im Winter auf gestreuten Straßen zu fahren, weil das ist echt so, das A, dieses Salz, da musst du echt mit einem guten Wasserstrahl dran gehen und das ordentlich runterspülen, dass ich das nicht irgendwo, es gibt halt nichts Blöderes, als wenn du im Sommer dann irgendwie an deinem Umwerfer was einstellen willst und du stellst fest, ups, die Schraube ist halt komplett rund korrodiert und die kriegst du irgendwie gar nicht mehr richtig ab. Und das ist halt bei diesen Schrauben, die sind halt das Anfälligste mit. Oder Vorbauschrauben oder so, dass die dann wirklich schön korrodiert sind und dann gehst du mit deinem Imbus rein und drehen sich ratzfatz rund oder so.
Ja, das alles Metallische reagiert halt mit dem Salz. Mhm. Also das ist wirklich Gift. Ja.
Stichwort rundgedrehte Schrauben bringt mich noch auf den Punkt. Damit man lange am Fahrrad Freude hat, finde ich, macht es auch meiner Meinung nach Sinn, in hochwertigeres Werkzeug zu investieren, weil es gibt ja auch so ganz billig gefertigte Inbusschlüssel, ja, wo du eher die Schraube rund drehst, als dass der Inbus irgendwie die Schraube mal anfängt zu drehen.
Ja, wo das Werkzeug dann halt schon Toleranzen hat und nicht sauber passt und dann tritt man die Schrauben rund. Also gutes Werkzeug hat man sein Leben lang eigentlich.
Was würdest du sagen, Jens, woran erkennt man gutes Werkzeug oder wie kann man das von schlechtem Werkzeug in Anführungsstrichen unterscheiden?
Ja, halt einen namhaften Hersteller vielleicht wählen. Mhm. Also, jetzt nicht im Baumarkt das Allergünstige, da gibt es ja auch gute Sachen inzwischen. Mhm. Jetzt ja Hersteller nennen soll, also von Vera, Parktool. Gut, das gibt es jetzt vielleicht nicht im Baumarkt, aber also ich bin auch wirklich echt einmal da ein bisschen Geld investieren, aber ordentliches Werkzeug, wenn man das pflegt und danach schaut, hat man wirklich sehr.
Ja, ich meine, so ein gutes. Guter Imbus-Set ist ja eh Pflicht eigentlich für die Radwerkstatt. Und wenn man da halt mal ein bisschen was investiert, da hat man einfach, spart sich unfassbar viel Ärger, als in irgendwelches, da den letzten Cent zu sparen, sondern okay, ich habe jetzt einmal ein wirklich gutes Werkzeug. Und dann nächster Punkt, Drehmomentschlüssel ist halt dann auch für die Pflege, wenn man alles auseinanderbaut. Stichwort Haltbarkeit, weil wenn du mit Imbusschlüssel dran gehst und Drehmomente nach Gefühl anbringst, da kannst du halt auch das eine oder andere unnötig dir zerschießen, weil du einfach dann doch zu fest gedreht hast. Oder auch Sachen können ja auch kaputt gehen, weil sie einfach zu locker festgeschraubt sind. Mhm. Hast du nur von, wenn du eine schöne Sattelstütze hast und dann hast du sie zu locker und dann rutschst du halt auf einmal mit einem Schlag runter, dann hast du die schöne Sattelstütze komplett zerkratzt oder sowas. Das kann ja auch passieren. Also da das gute Werkzeug zu haben für das richtige Drehmoment, damit es fest ist, aber auch nicht zu fest. Das ist halt auch eine Investition, die, wenn man denn vorhat, ein bisschen was selber zu Hause zu schrauben, die man da einfach investieren sollte.
Mhm. Wir haben ja vorhin schon mal kurz so das Thema Kettenöl angesprochen, den Unterschied zwischen Nass- und Trockenschmierstoff. Was ich tatsächlich gerade jetzt seit kurzem erst nutze, ist Kettenwachs. Also ich habe jetzt kürzlich zum ersten Mal eine Kette gewachst und teste das jetzt gerade mal aus. Ich kann da noch nicht sagen, wie langlebig das ist. Also da gibt es ja auch die Hersteller versprechen, dass du da eine Kette bis zu 15.000 Kilometer sollst fahren können. Keine Ahnung, bin ich gespannt. Sonst eine Kette, ja, vielleicht eher so 3.000 bis 5.000 Kilometer. Aber ein Punkt, den ich noch ganz interessant finde, weil ich den selber eigentlich gar nicht so anwende, Politur oder auch Lackpflege. Was kann man da machen? Was ist da sinnvoll aus deiner Sicht, Jens, um ja auch den Rahmen zu schützen? Weil ich sag mal, klar, irgendwie Laufräder, Reifen, das tauscht man halt irgendwann, aber einen neuen Rahmen kauft man sich ja nicht so häufig. Was kann man da tun, um da vielleicht einfach Rost, Verschmutzungen, Beschädigungen, Kratzer zu vermeiden?
Wie gesagt, dann gibt es auch unzählige Produkte, Polituren mit Wachsen integriert, die dann halt so ein schönes Finish bieten. Aber da auch nochmal zur Lagerung, würde ich sagen, was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, und gerade bei der Politur sind Räder sonnengeschützt, also nicht irgendwo ins Fenster hängen, wo jeden Tag die Mittagssonne drauf patzt. Also das,
oder im Wintergarten, wenn man hat.
Im Wintergarten, ja. Genau, sondern in den trockenen, warmen Keller am besten.
Also was kann passieren, wenn das Rad da so in der Sonne steht? Was sind die Folgen?
Oder können die Folgen sein? Zum Beispiel oder überhaupt Carbon hat halt die Eigenschaft, das altert dann halt schneller.
Mhm. Und kann dann eher, also wird dann bruchanfälliger oder?
Ja. Mhm. Also ich bin jetzt kein Chemiker, aber wie gesagt, Kunststoffe weiß man ja in Sonne. Also bloß die Lacke bleichen aus und Reifen verschleißen, also altern, also das Gummi härtet aus.
Mhm. Und Stichwort Rahmenpfleger, also das habe ich tatsächlich auch schon gemacht und bietet sich gerade so im Herbst an, wenn man weiß, okay, das ist jetzt mein Winterrad, dann irgendwie eine Hartwachsschicht irgendwie auf den Rahmen auftragen, irgendwie ein bisschen einpolieren, hilft halt einfach, dass der Dreck nicht so gut am Rahmen haftet und dann beim Putzen auch leichter abgeht einfach.
Das versiegelt die Oberfläche.
Das versiegelt das Ganze, die Lackierung hält halt einfach auch länger, wenn man das ab und zu mal so eine Lackpflege da drüber gehen lässt. Da gibt es auch echt Fahrrad spezielle Produkte für matte Rahmen, für glänzende Rahmen, dass man da die entsprechende Pflege einfach hat und bietet sich auch einfach an, wie gesagt, weil dann auch die Reinigung schneller geht, weil es halt dann nicht so gut anbappt.
Mhm. Gibt es da irgendwie, muss man irgendwas bedenken, wenn man einen Carbonrahmen hat, wenn man einen Alurahmen hat, wenn er matt ist, wenn er glänzend ist, gibt es da, ich glaub, hat es dann einfach nur optische Gründe, wenn man jetzt nicht das passende Produkt verwendet oder kann man da auch wirklich was falsch machen?
Ich glaube, der Matteffekt kann ein bisschen verloren gehen. Das ist, glaube ich, das Kritischere, wenn du einen schönen matten Rahmen hast und dann
so einen matten Rahmen aufpolierst, ja. Das wird dann halt speckig halt.
Mhm. Ja, da gibt es aber auch, ich weiß, von Dr. Wack F100 gibt es, glaube ich, so Rahmenpflege auch für matt oder auch für glänzende Rahmen.
Es gibt wirklich für jede Oberfläche gibt es eigentlich
das passende. Da sollte man schon sich die Mühe machen, dann das passende Produkt für den eigenen Rahmen rauszusuchen, nicht einfach irgendwas zu nehmen.
Mhm. Wie oft macht man das, so den Rahmen polieren, den Lack?
Ich würde es einmal im Herbst machen, finde ich, bietet sich irgendwie an, weil im Frühjahr, also wenn du ein Rad hast, was durchfährt, dann im Frühjahr einmal die große Pflege zu machen, dann quasi den Lack aufzutragen, sieht dann auch einfach nochmal besser aus und im Herbst halt so für den Winter zur Vorbereitung und nochmal zur Versiegelung, wäre mein Vorschlag, meine Idee.
Also da auch nicht zu viel polieren, nicht irgendwie. Man nimmt ja Material runter. Eine Politur ist ja, man schleift halt ganz, das ist ganz fein im Nanobereich halt, aber.
Ich habe so ein Hartwachs, das trägt man halt erst auf, lässt es ein bisschen antrocknen und dann reibt man es so ein bisschen glatt. Also.
Gut, Politurwachs sind ja zweierlei.
Ja.
Haben wir jetzt.
Dann haben wir doch, glaube ich, viele Tipps besprochen, viele How-Tos, viele Do's, viele Don'ts. Gibt's einen Fail, den ihr mal so richtig begangen habt, der euch heute noch so richtig schmerzt? Ich lege mal vor, ich hatte früher, ich habe in Greifswald studiert, hatte aber bei meinen Eltern in Berlin noch ein Mountainbike zu stehen, dass ich dann auch zu Hause mal Rad fahren konnte und nicht immer mein Rad mitnehmen musste. Und bin das halt irgendwann im Winter mal so auf gesalzenen Straßen gefahren, habe so wie es war in Schuppen gestellt wieder. Und als ich das nächste Mal zu Hause war, festgestellt, verdammt, du musst den ganzen Antrieb erneuern, weil da war alles festgerostet. Also eigentlich fast schon zu peinlich, um das zu erzählen, aber ich dachte, ich werde es trotzdem mal los, weil vielleicht kann der eine oder andere mit der Info dann doch noch was Nützliches anfangen.
Jugendsünde.
Jugendsünde, ja. Gibt es bei euch so eine Jugendsünde, die ihr mal begangen habt? Fällt euch da was ein?
Also ja, mal hier und also vor auch ganz, ganz vielen Jahren ohne Trimoment mal so eine, ich weiß gar nicht, was das für ein Vorbau war. Auf jeden Fall war er danach defekt, weil das Gewinde kaputt war. Also,
oh je.
In meinen jungen Schrauberjahren ist mir das auch schon mal passiert.
Ja.
Ich habe ja echt nur so den Klassiker halt, Kettenlänge nicht beachtet, einfach weitergefahren und dann.
Ja, stimmt.
Und was der Einzige, was mich dann wirklich auch ein bisschen gestört hat, ich hatte einmal, war ein bisschen blöd beim Kettenumwerfer einstellen, irgendwie nicht richtig aufgepasst und dann war die Anschlagschrauben nicht gut, dass ich mir dann irgendwann die Kette nach innen runtergezogen habe und einen schönen Kettenklemmer, wo dann wirklich schon die Kette ins Tretlager, in die Kettenstrebe sich reingefressen hat. Gott sei Dank nur auf den Lack, aber sieht halt auch nicht schön aus.
Aber das ist. Also wenn man ein neues Fahrrad hat, der erste Kratzer ist immer der schlimmste.
Ja, das ist Klassiker, aber deswegen, der bleibt aber leider nicht aus, weil irgendwie ein Fahrrad ist ja am Ende auch ein Gebrauchsgegenstand.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, man muss einfach verstehen, dass so ein Fahrrad auch einfach eine gewisse Lebenszeit hat und irgendwann einfach vielleicht nicht das ganze Fahrrad, aber zumindest Teile davon erneuert werden müssen. Und das ist ja das, was wir auch eingangs schon gesagt haben. Die Anschaffung eines Fahrrades kostet Geld, aber dann halt auch die Instandhaltung und die Pflege.
Und Zeit.
Und Zeit, ja. Aber ich finde trotzdem so, es ist ja zum einen auch ein Hobby, sich um sein Fahrrad zu kümmern. Also mir macht es auch immer ein Stück weit Spaß, da immer so ein bisschen zu tüfteln und zu basteln. Und ich, man spart auch ganz einfach Geld.
Meditativer, das Rad mal zu reinigen.
Ja.
Dann sich da Zeit nehmen und alles wieder schön zu fetten.
Also meine Frau weiß eigentlich schon, wenn ich sage, du, ich bin mal kurz im Keller, kurz die Kette wechseln, dann weiß sie eigentlich schon, der kommt in 3 Stunden dreckig und blutverschmiert wieder und flucht rum, ah scheiße, die Scheibenbremse wollte ich noch entlüften und ja, es gibt immer was zu tun, ist doch dieser eine schöne Slogan von einer nicht näher genannten Baumarktkette. Dann Brungi, Jens, vielen Dank für eure Einblicke. Jens, vor allem für deine fachmännische Expertise zum Thema Radpflege. Gerne. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch Tipps habt oder Fragen, wie ihr aus euren Rädern mehr Kilometer rausholt, wie ihr Geld sparen könnt, wie ihr einfach länger Freude am Fahrrad habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de oder schreibt uns eine Nachricht an unter Facebook oder unter Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Handle @roadbikemagazin. Ansonsten, uns gibt es auch als gedrucktes Heft zu kaufen, einmal im Monat. Da findet ihr unter anderem auch in jedem Heft eine Werkstattgeschichte, wo wir meistens eine Wartungsarbeit oder eine Pflegearbeit am Fahrrad genauer vorstellen. Da gibt es dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Findet ihr auch beispielsweise auf unserer Homepage bike-x.de. Ob das jetzt Kette wechseln, Antrieb reinigen, Bremsenverschleiß checken ist, da findet ihr wirklich viele, viele Tipps und Tricks. Und wir danken euch vielmals fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, alles Gute und Kette rechts.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.